Mit der Hilfe des Herrn möchte ich heute nochmals über die neutestamentliche Gemeinde sprechen. Und ich möchte wieder versuchen, dies möglichst leicht verständlich, lebensnah und mit gutem biblischen Tiefgang zu tun. Das Textwort nehmen wir wieder aus Matthäus Kapitel 16 und hier den Vers 18, wo Jesus sagt: Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wir haben letzten Sonntag festgestellt, dass Jesus in diesem Vers 18 von der neutestamentlichen Gemeinde spricht und sehr deutlich sagt, dass diese Gemeinde seine Gemeinde ist und dass er sie bauen will. Und dass nicht einmal die geballte Macht der Hölle daran etwas ändern kann. Wir haben gesehen, wie wichtig es sein kann, eine Gemeinde zu kennen, die Grundzüge der neutestamentlichen Gemeinde in sich trägt. Und wir haben in diesem Zusammenhang auch versucht, uns klarzumachen, wozu die neutestamentliche Gemeinde eigentlich da ist, nämlich um den Gläubigen ein geistliches Zuhause zu geben und um alle anderen Menschen zu erreichen und zu Jesus zu führen, innerhalb der Kirchenmauern und außerhalb der Kirchenmauern. Wir haben festgehalten, dass Jesus selbst diese Gemeinde ins Leben gerufen hat, durch sein eigenes Blut erkauft hat und dass er der Anfänger und der Vollender jedes einzelnen Gläubigen ist, und auch der Gemeinde als Ganzes, und dass die Gemeinde ihm unbeschreiblich viel bedeutet. Schließlich haben wir uns einen wesentlichen Charakterzug dieser Gemeinde vor Augen gestellt, nämlich ihre Schriftgebundenheit, die sich speist aus der tiefen Ehrfurcht vor Gottes Wort und die geprägt ist durch die Ausrichtung auf Jesus Christus. Mit der Hilfe des Herrn möchte ich uns heute noch weitere Merkmale vor Augen führen und uns ganz praktisch erklären, wie es sein konnte, dass der Herr die neutestamentliche Gemeinde baute, obwohl sie mit erheblichen Widrigkeiten zu kämpfen hatte. Und wir werden merken, was das praktisch für uns bedeutet und wie sehr das zu uns spricht. Noch einmal, Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das heißt, mit Menschen wie Petrus wird Jesus seine Gemeinde bauen. Ein wesentliches Merkmal, das Petrus in sich trug, wird auch diese Gemeinde ausmachen. Denn bei aller Fehlerhaftigkeit, mit der Petrus ja zu kämpfen hatte, brannte etwas in ihm, das seine Nachfolge ausmachte und das ganz wesentlich war. Gott hatte ihm die innere Überzeugung gegeben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, mit allem, was das bedeutet und was das einschließt. Und das veränderte sein ganzes Leben. Und so wurde er zu dem Petrus, den Jesus meinte. Aufrichtig, aus Gott geboren, mit brennender Liebe zum Herrn. Er hatte, wenn man das mit einem einzigen Wort zusammenfasst, er hatte wirklich Leben aus Gott. Und das ist alles andere als selbstverständlich, aber zusammen mit der Schriftgebundenheit ist das ein ganz wesentliches Merkmal der neutestamentlichen Gemeinde. In Offenbarung 3, Vers 1, da gibt Jesus der Gemeinde zu Sardes in diesem Sendschreiben ein wirklich niederschmetterndes Zeugnis. Er sagt, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Also eine Gemeinde, die zwar theoretisch an die Bibel glaubt, aber nicht echtes Leben aus Gott hat, das ist nicht die neutestamentliche Gemeinde. Und das ist auch nicht die Gemeinde, die Jesus bauen wird. Es ist ein wesentlicher Charakterzug der neutestamentlichen Gemeinde, dass sie echtes, dass sie pulsierendes Leben aus Gott hat. Und darum sagt Jesus auch, ich bin gekommen, damit sie leben, damit sie das leben und es im Überfluss haben. Johannes 10, Vers 10. Echtes Leben aus Gott. Was bedeutet das? Als der verlorene Sohn in sich schlug, und sich bekehrte, zurückging zum Vater. Da umarmte ihn der Vater und nahm ihn an. Und der Vater sagte daraufhin, Lukas 15, Vers 24, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Tot, lebendig. Und damit beschreibt Jesus, was Gott uns tut und an uns tut, wenn wir aufrichtig Jesus suchen und finden. Er gibt uns ein neues Herz und ein neues Leben. Johannes verwendet einen sehr ähnlichen Begriff dafür, Johannes 1, Vers 12 und 13. Da sagte, wie viele ihn aber aufnahmen, Jesus nämlich, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, die aus Gott geboren sind. Paulus drückt das in 2. Korinther 5, Vers 17 so aus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, das ist alles neu geworden. Der biblisch an Jesus Christus glaubt, das ist keiner, der nur eine bestimmte Religion oder einen bestimmten Glauben annimmt. Der Ausdruck aus Gott geboren, der macht deutlich, dass nur Gott es ist, der uns ein neues Herz und Leben geben kann. Ein Christ ist darum nicht nur jemand, der bestimmte Dinge über Jesus glaubt, sondern er ist jemand, der durch den Glauben an Jesus Christus zu einem neuen Menschen geworden ist. Zu einem Menschen, dem Gott ein neues Herz gegeben hat. Freude in Gott, Frieden mit Gott, neue Interessen, eine neue Gesinnung, neue Lebenserfüllung und vor allem Dingen auch eine tiefe Liebe zu Gott. Kurz, neues Leben. Wenn wir uns bekehrt haben, dann können wir dieses Leben bewahren, wir können es vertiefen, aber wir können es auch wieder verlieren. Und genau das war hier in Sardes passiert. Es war nur noch eine äußere Form übrig geblieben, aber die Gemeinde hatte kein Leben aus Gott mehr. Deswegen musste Jesus sagen, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Und mit dem Leben aus Gott hatte die Gemeinde auch den Charakter der neutestamentlichen Gemeinde verloren. Und Jesus sah nur eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und das sagte er der Gemeinde auch, tue Buße. Du musst Buße tun und du musst bei mir wieder neues Leben aus Gott suchen und finden. Das Herzstück von dem Leben aus Gott ist tiefe, echte Liebe zu Jesus Christus. In Johannes 21 schildern wir, wie Jesus nach seiner Auferstehung dem Petrus begegnete und ein ganz besonderes Gespräch mit Petrus hatte. Und in diesem Gespräch fragte er Petrus dreimal, Simon, Jonas Sohn, hast du mich lieb? Dreimal. Er, von dem er sagte, du bist Petrus, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, wurde hier vor dieser entscheidende Frage gestellt, hast du mich lieb? Dreimal. Und Petrus antwortete schließlich, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Johannes 21, Vers 17 und 18. Du weißt, dass ich dich lieb habe und das stimmte. Und mit solchen Menschen wie Petrus, die das sagen konnten und wo das auch wirklich stimmte, mit solchen Menschen wird Jesus seine Gemeinde bauen. Keine Gemeinde hat in Wahrheit Leben aus Gott, wenn sie nicht tief und echt Jesus liebt. Der Gemeinde in Ephesus musste Jesus einmal sagen, ich lese das mal nach der neuen Genfer Übersetzung, Offenbarung 2, Vers 4 und 5, doch einen Vorwurf, bei allem Beispielhaften, was diese Gemeinde hatte, einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde, ist eine Gemeinde, die Jesus liebt. Sie hat nicht nur einmal Leben aus Gott empfangen, sondern sie hat dieses Leben auch bewahrt. Und die Liebe zu Gott, die durchzieht das Leben, das ganze Leben der einzelnen Gläubigen, sie ist das bestimmende Element im Gemeindeleben. Wir gehen in den Gottesdienst nicht aus Gewohnheit, sondern weil wir Gottes Wort lieben. Wir nehmen uns Zeit für Gott im Gebet, in den Andachten, weil wir die Gemeinschaft mit ihm lieben. Wir versuchen, alles zu tun, was Gott gefällt, und wir geben uns selbst ihm ganz, weil wir ihn lieben. Wir sind bereit, uns von ihm und seinem Wort verändern zu lassen, weil wir ihn lieben. Wir lieben Menschen, wir helfen Menschen, wir können auch Menschen vergeben und geduldig mit ihnen sein, weil wir ihn lieben. Und wir möchten andere Menschen mit Jesus bekannt machen und sie zu ihm führen, damit auch sie ihn kennenlernen, weil wir ihn lieben. Wir haben Freude in Gott, weil wir ihn lieben. Und wir arbeiten für ihn, weil wir ihn lieben. Wir hüten uns vor der Sünde in jeglicher Form, vor allem, was Gott nicht gefällt, weil wir ihn lieben. Wir sind wachsam, wir haben Acht, dass uns das Leben aus Gott nicht verloren geht, nicht beschädigt wird, nicht abnimmt, weil wir ihn lieben. Denn Leben bewahrt sich, es schützt sich, es kämpft darum, erhalten zu bleiben. Und die Gemeinde ist uns wichtig. Und wir setzen uns für sie ein. Wir suchen ihr Bestes, weil es seine Gemeinde ist und wir ihn lieben. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. So sagte Petrus aus seinem ganzen Herzen, und sein ganzes praktisches Denken, Leben, sein Denken, sein Reden, sein Handeln bezeugte das auch. Und das ist der Charakter, ein wesentlicher Charakterzug der neutestamentlichen Gemeinde. Die große Verheißung, die Jesus der neutestamentlichen Gemeinde gegeben hat, dass er selbst sie bauen wird, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen können. Zwei wesentliche Charakterzüge, Schriftgebundenheit und Leben aus Gott. Das alles ist biblisch, das ist groß, das ist wahr. Aber wir müssen auch die andere Seite sehen, und zwar den Gegenwind, der darin liegt, dass diese Gemeinde damals wie heute besteht aus fehlerhaften Menschen. Der Herr baut diese Gemeinde größtenteils nicht mit vollendeten Heiligen, sondern mit Menschen, die fehlerhaft sind und die noch viel lernen müssen. In der Schrift heißt es, wir fehlen alle vielfach. Und das ist nicht irgendwer, der das schreibt, sondern das ist Jakobus, Apostel und Bruder des Herrn, Jakobus 3, Vers 2. Und dieser Jakobus, der spricht ausdrücklich im Plural und schließt sich mit ein. Wir, ich auch, ich Apostel und Bruder des Herrn, wir fehlen alle vielfach. Und in dieser Gemeinde gibt es nicht wenige Menschen, die geistlich, ziemlich viele sogar, die geistliche Wahrheiten oft nur langsam begreifen. Wenn wir das Neue Testament durchlesen, werden wir das bestätigt finden. Der Herr Jesus selbst hatte oft Mühe mit seinen Jüngern, und auch viele Jahre später in der Apostelgeschichte zum Beispiel lesen wir, dass selbst 20 Jahre nach Ausgießung des Heiligen Geistes in der Gemeinde in Jerusalem noch längst nicht jedem klar war, längst nicht jeder begriffen hatte, dass das Heil auch für die Heiden ist. Und dass die Heiden nicht erst Juden werden müssen, um anschließend Christen werden zu können. In dieser Gemeinde gibt es auch Menschen, die bei allem Guten auch Anlass zur Klage geben können. Paulus schreibt das, Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also das kam vor, und damit musste man lernen, umzugehen, richtig umzugehen. Und wenn wir das Neue Testament so sorgfältig durchlesen, dann werden wir feststellen, dass die neutestamentliche Gemeinde sich nicht unbedingt dadurch auszeichnete, dass sie nie in ernsthafte Schwierigkeiten geriet, nicht dadurch, dass immer alles so war, wie es hätte sein sollen. Bei allem Heilswirken Gottes bestand auch sie nur aus fehlerhaften Menschen. Und das konnte auch dazu führen, dass es gelegentlich untereinander knirschte und schwierig wurde. Was war das Besondere an dieser Gemeinde, dass es trotzdem weitergehen konnte, dass der Herr sie trotzdem bauen konnte und dass sie trotzdem nicht unterging und die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen konnten? Wie konnte sie eine Gemeinde sein, von der Jesus sagte, dass es seine Gemeinde ist und dass er sie bauen wird? Wenn wir das Neue Testament sorgfältig durchlesen, dann stellen wir fest, dass diese Gemeinde sich nicht auszeichnete durch die Abwesenheit von Problemen, aber sie zeichnete sich dadurch aus, wie sie mit diesen Problemen umging und wie sie diese Probleme löste. Und das spricht zu uns, ganz gewaltig sogar. Ich möchte uns mit einigen Beispielen verständlich machen, wie der Herr damals und auch heute seine Gemeinde bauen konnte, wenn sie nur richtig mit diesen Unvollkommenheiten umgeht. Besonders deutlich und auf den Punkt gebracht finde ich das in Markus 16, und zwar hier in der Aufeinanderfolge von Vers 14 und 15. Hier spricht Jesus nach seiner Auferstehung zu den Jüngern, da heißt es Vers 14, danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und jetzt Vers 15. Und er spricht zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. So, und hier fragen wir uns als aufmerksame Leser, wie passt das denn jetzt zusammen? Müsste der Herr nicht sagen, also nachdem er sie getadelt hat, also weil ihr so schwer begreift, eures Herzenshärtigkeit und nicht geglaubt denen und wirklich nur so langsam begriffen und verstanden, darum suche ich mir andere, die besser begreifen und werde mit denen weiterarbeiten. Nein, das macht er nicht, sondern er arbeitet mit diesen Jüngern weiter und macht sie zu den Menschen, die sie werden sollten, als Anfänger und Vollender ihres Glaubens und baut mit ihnen seine Gemeinde. Wie tat er das? Erst macht er ihnen, und das ist so besondere Seelsorge Gottes und daraus können wir so viel für uns lernen, erst macht er ihnen ganz klar ihre Unbrauchbarkeit, ihre Mangelhaftigkeit. Er tadelte sie wegen der Härtigkeit ihres Herzens, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn auferstanden gesehen hatten. So, das ist das Erste, was er macht. Und erst danach übertrug er ihnen ihre Aufgabe. Erst ließ er sie ganz deutlich empfinden, dass sie im Blick auf ihre innere Stellung, auf das, was sie in sich selber finden, ganz und gar untüchtig und unbrauchbar sind. Und danach gibt er ihnen diese Aufgabe und diese Verantwortung. Und das ist des Herrn Art. So baut er seine Gemeinde auch mit unvollkommenen Menschen. Wen er gebrauchen will, den demütigt er zuerst, weil er nur den Demütigen Gnade geben kann. Und das heißt für uns, trotz aller Fehlerhaftigkeit kann der Herr seine Gemeinde bauen mit demütigen Menschen, die in seiner Schule bleiben. Denn diese Menschen verstehen, wie nötig sie Gottes Gnade brauchen, wie nötig sie seine Weisung, wie nötig sie seine Führung brauchen und sie strecken sich danach aus und suchen das beim Herrn. Und sie, die ihre Schwachheit so deutlich empfinden, sie sind es, in denen die Kraft des auferstandenen Herrn mächtig wird. Mit ihnen wird der Herr seine Gemeinde bauen. Und das ist auch das, was der Herr lehrte, als er sagte in der ersten Seligpreisung, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Wer sich so vor Gott sieht, geistlich arm, der wird sich umso mehr ausstrecken nach der Gnade Gottes in seinem Leben und in allen Bereichen seines Lebens. Und das ist eine gesegnete Armut, die uns in die Arme Christi treibt und die uns zu Erben der Verheißung macht. Mit diesem Menschen wird der Herr seine Gemeinde bauen. Noch ein Beispiel. Kolosser 3, Vers 13. Wir haben das schon gehört. Ich lese uns das nochmal. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus auch euch vergeben hat, so auch ihr. Wir haben das schon gehört, ich möchte das nochmal vertiefen. Wenn wir das so lesen, dann müssen wir zugeben, naja, das ist ja eigentlich nicht das, was wir erwarten würden, wenn wir über die Gemeinde des Herrn nachdenken. Dass es auch vorkommen kann, dass wir einander ertragen müssen, was ja offensichtlich nicht ganz einfach ist, dass wir berechtigten Grund sehen können, gegen den einen oder anderen zu klagen. Aber das kam offensichtlich vor, auch damals in der neutestamentlichen Gemeinde. Und das war keineswegs das Ende der Gemeinde. Vielmehr kam es darauf an, richtig damit umzugehen, so wie der Herr es gelehrt hat. Und der Herr hat uns gelehrt, solche Dinge nicht nur mit unserer Perspektive zu sehen, sondern vor allem mit seiner Perspektive. Und darum hat er uns auch gelehrt, im Vaterunser zu beten. Und vergib uns, Matthäus 6, Vers 12, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und Paulus greift das jetzt auf in Kolosser 3 und lehrt, dass wenn es Grund zur Klage gibt, wir vergeben sollen, und zwar so, wie Christus auch uns vergeben hat. Das ist Gottes Perspektive. Und diese Perspektive erzieht uns dazu, nahe am Kreuz zu bleiben und alle Dinge vom Kreuz aus zu sehen, auch uns selbst. Und mit diesem Blick kommen wir wieder zurück zu der ersten Seligpreisung. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Wer sich geistlich arm vor Gott sieht, der versteht, wie viel er Gott verdankt. Er kann darum auch Menschen vergeben, er kann geduldig mit ihnen sein, er kann sie tragen, er kann sie ertragen. Ihm ist bewusst, wie tief ihn Gott geliebt hat, obwohl er es nicht verdient hat. Und darum wird er versuchen, auch Menschen zu lieben, die nicht liebenswürdig erscheinen und Menschen so zu behandeln, wie er selber gerne behandelt werden möchte. Er wird nicht auf andere herabsehen, weil er weiß, dass er nichts empfangen hat, dass er nichts hat, was er nicht auch selbst empfangen hätte vom Herrn. Und das schließt jede Überheblichkeit aus. Und darum, wenn es Grund zum Klagen gibt über das Verhalten des einen oder des anderen, dann ist das nicht zwangsläufig das Ende der Gemeinde, ganz und gar nicht. Menschen, die nahe am Kreuz leben, die werden richtig damit umgehen können. Mit ihnen wird der Herr seine Gemeinde bauen, auch dann, wenn es schwierig wird. Noch ein Beispiel. 2. Timotheus 4, Vers 16. Hier schreibt Paulus, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Paulus kam hier in ein wichtiges Verhör vor dem höchsten römischen Richter. Er hatte viele Ankläger aus seinem eigenen Volk, die ihm den Tod wünschten. Umso wichtiger wäre es für Paulus gewesen, dass viele Christen aus der Gemeinde den Mut gefasst hätten, ein klares Zeugnis abzulegen von seiner Unschuld. Das muss Paulus auch so erwartet haben, aber die Gemeinde oder etliche der Gemeinde zumindest ließen sich offensichtlich einschüchtern von der gewaltigen Macht der Christusfeindschaft. Sie zogen sich in ängstlicher Vorsicht zurück und ließen Paulus ganz allein reden. Und das war schlimm. Das tat Paulus weh. Und es bestand für Paulus hier die reale Gefahr, innerlich zu verbittern und auch innerlich mit diesen Jüngern zu brechen. Aber Paulus tat das nicht. Er sah jetzt diese Christen nicht alle als Unlauter an und statt verbittert zu werden, statt zu grollen, sagt er mild und versöhnlich, es sei ihnen nicht zugerechnet. Das war ein großer Sieg in der Versuchung, aus der Liebe zu fallen. Und dieses Vergeben wäre für Paulus aber sehr schwer geworden, wenn sein Blick jetzt hängen geblieben wäre bei den Schwächen dieser Christen. Aber Paulus konnte höher schauen und darum konnte er neben dieser traurigen eine wunderbare, eine herrliche Erfahrung machen. Denn als alle untreu wurden, da zeigte sich die Treue des Herrn. Als ihn alle verließen, da war es der Herr, der sich nicht zurückzog und auch seinen Diener nicht verließ. Und darum sagte Paulus, sie verließen, keiner stand mir bei, der Herr aber stand mir bei. Und Paulus hatte es gelernt, offensichtlich gelernt, von Menschen, auch von Menschen, die enttäuschen können, wegzublicken und auf den Herrn zu sehen. Und das war entscheidend in dieser Lage. Und das war ein Zug, der sein ganzes Leben durchzog und der so viel ausmachte. Darum heißt es auch in Hebräer 12, da wir nun eine solche Wolke, Vers 1, von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir wegschauen von allem anderen, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Mit diesen Menschen, die das gelernt haben, wegschauend von allem anderen, hinschauend auf Jesus, mit diesen Menschen wird der Herr seine Gemeinde bauen. Mit ihnen wird er vollenden, was er angefangen hat. Auch durch alle Enttäuschungen, durch alle Hindernisse, durch alle traurigen Erfahrungen hindurch. Darum ist es so wichtig für uns, dass wir diesen Blick auf Jesus lernen. Und noch ein Beispiel. Galater 2, Vers 11. Hier berichtet Paulus, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten, nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Die Gemeinde in dieser Situation war in einer kritischen Lage. Das Verhältnis Judenchristen zu Heidenchristen war noch nicht richtig geklärt, jedenfalls nicht als allgemein verstandenes und allgemeingültiges Glaubensgut. Und Petrus versuchte hier im Kontext einen drohenden Konflikt zu entschärfen, aber das missriet völlig und der Weg, auf dem er das versuchte, war nicht richtig. Der Gemeinde als Ganzes hätte hier großer Schaden entstehen können. Und Paulus sah das. Keiner macht das gerne, aber Paulus musste hier Petrus ermahnen und zurechtweisen. Und weil es alle betraf, auch vor allem. Und um der Gemeinde willen brauchte Paulus hier den Mut zu einer sehr unangenehmen Aufgabe. Und nun Petrus. Er war in der Gemeinde viel angesehener als Paulus. So ermahnt zu werden, auch noch vor allem, das war echt unangenehm. Sowas hat keiner gerne. Und rein menschlich gesehen hätten viele Menschen jetzt wahrscheinlich an einer Verteidigungsrede gearbeitet und der Riss in der Gemeinde wäre unvermeidlich gewesen. Aber Petrus tat das nicht. Obwohl es sehr schmerzlich war, so von Paulus ermahnt zu werden, denkt er nach über die Zurechtweisung. Er kennt, dass Paulus recht hat, lässt sich sagen, nimmt das Wort der Ermahnung an und beugt sich darunter. Es ging ihm nicht um seine Ehre, nicht um seine Anerkennung, nicht um Recht zu haben, sondern es ging ihm um Jesus und um seine Gemeinde. Und mit solchen Menschen baut Jesus seine Gemeinde, denen es um Jesus und um die Gemeinde geht und die auch die innere Größe haben, Fehler und Versagen einzugestehen, sich sagen zu lassen, wo immer es nötig ist. Menschen, denen die erste Bitte im Vaterunser wirklich an erster Stelle kommt im ganzen Leben: Dein Name werde geheiligt. Dein Name werde geheiligt. Auch dann, wenn das bedeutet, dass ich mich vor Gott und Menschen beugen muss. Dein Name werde geheiligt. Allein darum geht es. Mit diesen Menschen baut Jesus seine Gemeinde. Auch heute noch. Beim Durchlesen des Neuen Testamentes ist mir aufgefallen, dass ein wichtiger Faktor beim Bau der neutestamentlichen Gemeinde damals auch darin bestand, ganz einfach, dass man sich sehr viel Mühe gab. Wenn Probleme sich entwickelten, wenn Fehlentwicklungen die Gemeinde bedrohten, dann hat man sich viel Mühe gegeben, um gute Lösungen zu finden. Durch ernsthaftes Gebet, durch die brüderliche Beratung, durch Hören auf Gottes Wort, durch Suchen nach Weisheit von oben. Und auf diesem Weg konnte trotz viel Gegenwind sehr viel Unheil abgewendet werden und der Bau der Gemeinde weitergehen. Die Ermahnung des Paulus, seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist, das wurde praktisch angewandt und das trug Früchte. Und wo immer uns dieser Fleiß fehlt, da ist es wichtig, auch an die Belehrung Salomos zu denken, wo er sagt: Geh hin, du Fauler, zur Ameise und lerne von ihrer Weise. Sprüche 6, Vers 6. Wenn wir nun diese und noch weitere Beispiele in der Schrift betrachten, dann finden wir Ursachen, warum Jesus und wie Jesus die neutestamentliche Gemeinde bauen konnte, allen Widrigkeiten zum Trotz. Da ist die Schriftgebundenheit als ein wesentliches Charaktermerkmal, wie wir gesehen haben. Da ist Liebe, da ist Leben aus Gott, da ist tiefe Liebe zum Herrn. Aber wenn wir diese Stellen, die wir heute betrachtet haben, und auch noch andere hinzunehmen aus dem Neuen Testament, dann wird uns klar, dass eine wichtige Ursache auch die Erlösung durch Christus war. Die Erlösung von der Macht der Sünde, aber auch die Erlösung vom eigenen Ich. Warum blieben die Jünger geduldig in der Schule des Herrn? Warum gingen sie ganz auf im Willen Gottes? Weil sie erlöst waren von ihrem größten Feind, der ihnen dabei am meisten im Weg stand, von ihrem eigenen Ich. Wieso konnte Petrus, der so scharf vor allen von Paulus zurechtgewiesen wurde, sich so tief beugen vor Gott und vor Menschen? Warum ging es ihm nicht darum, Recht zu haben? Warum reagierte er nicht empfindlich und ärgerlich? Wieso ging es ihm nicht um die eigene Ehre? Die tiefere Ursache war Erlösung. Erlösung auch vom eigenen Ich, Erlösung von sich selbst. Wieso konnte Paulus, der so bitter enttäuscht wurde von den Christen in Rom, so versöhnlich vergeben, statt persönlich zu nehmen, was geschah, statt seine eigenen Opfer, die er für die Gemeinde brachte, zu vergleichen mit ihrer Feigheit und dabei zu verbittern? Der tiefere Grund war die Erlösung durch Christus. Erlösung auch vom eigenen Ich. Er war wirklich sich selbst und seinem eigenen Wollen gestorben, um ein Leben zu führen, das er so beschrieb, Galater 2, Vers 20: Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Jesus Christus lebt in mir. Und an anderer Stelle, Philipper 1, Vers 21: Christus ist mein Leben. Und wieder Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Diese Erlösung hängt stark damit zusammen, dass wir begreifen, dass wir wirklich verstehen, was wir in Jesus alles haben. In dem schönen Lied, das wir eingangs gesungen haben, Nummer 66 von Dora Rappert, wo sie immer wieder sagt, es ist vollbracht. Dieses Lied sollten wir wirklich uns nochmal immer und immer wieder durchlesen, denn wir merken in diesem Lied, dass sie jemand ist und jemand war, der verstanden hat, was wir in Jesus alles haben. Der nicht nur sagte, es ist vollbracht, ja, das ist schön, Jesus hat mir meine Sünden vergeben, sondern die wirklich verstanden hat, was das bedeutet, es ist vollbracht. Und was das darüber aussagt, was wir in Jesus alles haben. Aber wie wir gesehen haben, und Paulus, der sagte, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus war jemand, der das verstanden hatte, was er in Jesus alles hat und was das praktisch bedeutet. Und das war so wichtig für die Gemeinde. Sie hat dadurch so viel Ausrichtung von ihm empfangen, so viel geistliche Anleitung für ihr eigenes Leben, so viel gesunde Seelsorge. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Aber, wie wir gesehen haben, begreifen auch in der neutestamentlichen Gemeinde Menschen geistliche Wahrheiten zum Teil nur langsam. Und das gilt auch für diese herrliche Wahrheit, was wir in Jesus alles haben und was das praktisch alles für uns bedeuten kann. Und darum finden wir die damit verbundene Lebenswirklichkeit auch nicht überall so, wie sie sein sollte. Das ändert aber nichts daran, wie wichtig das ist für den Bau der Gemeinde. Diese Erlösung hängt auch stark damit zusammen, dass es einen Punkt in unserem Leben gibt, wo wir uns ganz bewusst und rückhaltlos Gott weihen, wo wir uns ihm völlig hingeben. Und Jonathan Edwards zum Beispiel hat das einmal von sich selbst so ausgedrückt: Ich bin vor Gott getreten und habe alles, was ich bin und alles, was ich habe, ihm hingegeben. Ich gehöre in keiner Hinsicht mehr mir selbst. Ich habe ihm voll und ganz mich geschenkt und ich habe nichts für mich zurückbehalten. Diese Hingabe, das ist keine komplizierte Höhe einer schwer verständlichen Heiligkeit, sondern das lässt sich ganz simpel ableiten vom Kreuz und von Jesus Christus und von den Fußspuren, die er uns hinterlassen hat. Das ist eigentlich nichts anderes als die logische Antwort unseres Lebens auf Jesus Christus. Und diese Hingabe ist entscheidend für den Bau der Gemeinde. Sie kann nicht immer verhindern, dass Probleme entstehen, aber sie trägt entscheidend dazu bei, dass Probleme gelöst werden können. Und wohl der Ortsgemeinde, wo viele Menschen sind, mit dieser Hingabe, die auch im Geiste von dem Psalm 122 sagen, Psalm 122, Vers 6, wünscht Jerusalem Frieden. Es möge wohl gehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses willen des Herrn, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Wollen wir das auch? Jesus hat uns dazu berufen, als unvollkommene Menschen, die in seiner Schule bleiben und die sich von ihm verändern und von ihm vollenden lassen. Gott segne uns darin.